Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und wir feiern heute einen runden Geburtstag. Die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, ZFDG, wird im Jahre 2025 nämlich sage und schreibe 10 Jahre alt. Und ich freue mich sehr, zu diesem Anlass unsere heutigen Gäste Caroline Jansky und Jan Horstmann begrüßen zu dürfen. Hi.
Hallo Marie.
Hallo Marie.
Gemeinsam werfen wir heute einen Blick auf die Geschichte der ZFDG. Wir sprechen über die Herausforderungen und Meilensteine der vergangenen Dekade und wir wagen einen Ausblick auf die nächsten 10 Jahre. Wie wir vorab schon besprochen haben, bevor wir ins Thema richtig einsteigen, wäre es super, wenn ihr euch mal gegenseitig vorstellen könntet und dabei vielleicht die folgenden Fragen beantworten könntet. Wer seid ihr? Was ist euer akademischer Hintergrund? Was ist eure Rolle bei der ZFDG? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie arbeitet ihr jetzt zusammen? Und seid ihr eher Digital oder eher Humanities? Caroline, wer ist Jan Horstmann?
Ja, also Jan Horstmann ist der Leiter des Service Center for Digital Humanities an der Universität Münster, dort angesiedelt an der Universitäts- und Landesbibliothek.
Jan, vielleicht, wenn Caroline Quatsch erzählt, dass du eingreifst.
Ich korrigiere sofort.
Super, stimmt nicht.
Doch, alles wunderbar.
Jetzt der akademische Hintergrund. Jan hat Germanistik und Geschichte studiert und wurde in Hamburg mit einer Arbeit zur Erzählforschung im Theater promoviert.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Kennengelernt haben wir uns, als ich eingestiegen bin bei der ZFDG. Das war im Juni 2022. Jan wird ja gleich noch sagen, was ich da eigentlich mache. Mhm. Jan ist nämlich in der Fachredaktion der Zeitschrift und da arbeiten wir quasi auch zusammen. Aber auch noch in anderen Kontexten. Also wir sind gemeinsam in der AG des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum zum digitalen Publizieren und haben da auch schon mehrere Konferenzeinreichungen und Veranstaltungen zusammen bestritten.
Und genau. Poster-Slams.
Und Poster-Slams.
Sind die online irgendwo verfügbar? Können wir das verlinken?
Nee, ich glaube.
Okay, schade.
Da muss man dabei gewesen sein.
Muss man dabei gewesen sein.
Genau, das ist so unsere Ebene der Zusammenarbeit und ansonsten trifft man sich auf den einschlägigen Konferenzen und Veranstaltungen.
Und ist Jan eher Digital oder eher Humanities? Was ist deine Einschätzung?
Also ich glaube mittlerweile hat er einen leichten Hang zum Digitalen, würde ich jetzt mal so einschätzen. Also vielleicht so 60-40.
Jan schmunzelt so verschmitzt.
Soll ich da direkt was zu sagen?
Ja, gerne.
Ja, ich würde das für mich immer genau andersrum sagen, aber vielleicht bist du da realistischer. Weil ich tatsächlich ja jetzt schon mehrere Jahre als DHler arbeite und wirklich den ganzen Tag mit digitalen Methoden ein- und auszutun habe. Ich habe sonst immer wirklich gesagt, ich bin eigentlich der Humanist, der sich mit digitalen Methoden beschäftigt. Mhm. Also wirklich hätte ich genau andersrum gesagt, 60-40, aber das verändert sich ja auch mal mit der Zeit.
Eine dynamische Sache.
Genau. Ich glaube, es kommt ja auch noch was dazu, weil im Arbeitsalltag ist man ja nicht die ganze Zeit entweder oder, sondern oft ja beides oder auch was ganz anderes, weil man ja irgendwie auch ganz viel organisiert und kommuniziert und so, wo es dann gar nicht so drauf ankommt, ob das jetzt eigentlich gerade Digital oder Humanities ist.
Mhm. Ja, zu den Arbeitsabläufen und dem Alltag kommen wir später noch. Jan, wer ist denn Caroline Jansky?
Caroline Jansky ist die Redaktionsleitung, also sowohl die Leitung der Tagesredaktion hier an der ZFDG, als auch Mitglied der Fachredaktion. Wir kommen da wahrscheinlich ja später nochmal zu, wo da genau die Unterschiede sind. Caroline, wie gesagt, seit 2022 hat die Leitung der ZFDG. Vorher hat sie aber auch schon ganz viel andere redaktionelle Erfahrungen gesammelt, schon bevor sie in die Digital Humanities gekommen ist, auch in anderen Bereichen, was von Kunstbuch habe ich da gehört, Design, Wissenschaft, alles böhmische Dörfer für mich, ehrlich gesagt, aber nicht für Caroline, also ganz viel geballte Kompetenz ist da glücklicherweise zu uns gekommen.
Ich merke gerade, wie schön das ist, wenn ihr euch gegenseitig vorstellt, wird nicht mit Lob gespart. Wenn man das selber macht,
schon,
ist man da,
ne,
oft so bescheiden. Jetzt kommen die ganzen Erfolge auch zum Tragen. Ich glaube, das machen wir jetzt immer so.
Ja, Caroline ist einfach ganz großartig. Und richtig doll wundervoll, genau. Und vorher warst du sowohl in Karlsruhe als auch in Frankfurt als auch in Dessau. Also du hast viele Stationen schon Leipzig habe ich vergessen zu erwähnen, da hast du dann nämlich auch Bibliotheks- und Informationswissenschaft, muss man, glaube ich, richtigerweise sagen, studiert. Und genau.
Und hier auch, ist Caroline eher Digital oder eher Humanities?
Ich würde sagen eher Digital.
Na? Ich glaube, da gehen unsere Selbst- und Fremdeinschätzungen in ähnlicher Weise auseinander.
Wie wir wollen eigentlich schon. GeisteswissenschaftlerInnen sein, aber...
Aber wir schaffen es einfach
schaffen
nicht.
Schaffen wir es nicht,
das digitale Zeug kommt immer dazwischen.
Sowas.
Ja, es liegt aber auch einfach, glaube ich, an der Art unserer Zusammenarbeit. Unsere Schnittmenge ist einfach halt digitales Publizieren. Und da geht es mehr um digitale Methoden und Techniken als um jetzt geisteswissenschaftliche Inhalte in unseren Gesprächen miteinander.
Mhm. Da kommen wir auch schon langsam zum Kern der Sache. Der Name ist jetzt schon oft gefallen, Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Was ist denn die ZFDG?
Also die ZFDG ist eine Zeitschrift, ein Periodikum, aber anders als man sich das vielleicht traditioneller oder klassischerweise vorstellt, bringen wir keine gedruckten Hefte raus, sondern die Zeitschrift erscheint eben ausschließlich online, ausschließlich digital und im sogenannten Diamond Open Access Modell. Open Access ist vielleicht einigen ein Begriff, Diamond Open Access ist nochmal ein bisschen spezieller. Also Open Access bedeutet ja einfach nur, dass man die Inhalte und Beiträge einer Zeitschrift oder eines Publikationsorgans kostenlos lesen kann und Zugriff darauf hat. Diamond Open Access ist dann noch die Besonderheit, dass auch für diejenigen, die bei uns publizieren wollen, eben keine Kosten entstehen und keine Publikationskosten von uns erhoben werden. Genau, inhaltlich bewegen sich die Beiträge an der Schnittstelle von geisteswissenschaftlicher und digitaler Forschung. So das Kerngebiet ist eigentlich immer, dass man eben geisteswissenschaftliche Fragestellungen, sei es literaturwissenschaftlich oder auch historisch zum Beispiel, historische Fragestellungen mit Hilfe von digitalen Methoden erforscht.
Könnt ihr vielleicht ein paar Beispiele für Artikel geben? Vielleicht eure All-Time-Favorites? Habt ihr da etwas?
Ganz schwierig, ne?
Ja.
Auch schwierig, sowas jetzt hervorzuheben. Mhm. Die sind natürlich alle ganz wundervoll, die Artikel in der ZFDG, was ich häufig und gerne zitiere, weil ich aber auch ständig mit der Frage konfrontiert bin, was sind denn die Digital Humanities? Ich zitiere da sehr gerne Patrick Sahles, Digital Humanities gibt's doch gar nicht, was ein metadisziplinärer Beitrag ist. Also da geht's dann wirklich darum, was sind die Digital Humanities? Ist es eine Disziplin? Ist es eine Metadisziplin oder ein Feld? Wie verhält sich das zu den etablierten, traditionelleren fachwissenschaftlichen Disziplinen? Den zitiere ich ganz gerne, auch mit seinem... Wie nennt sich dieses Modell, diese Visualisierung, die er da drin hat?
Wenn es dir jetzt nicht sofort einfällt, ist es ja vermutlich für alle ZuhörerInnen verfügbar auf der Webseite der ZFDG.
Genau. Diamond Open Access.
Na, wunderbar. Genau, und ist auch, glaube ich, einer der meistgelesenen Beiträge in der ZFDG. Ja.
Sphärenmodell, glaube ich, nennt er das.
Sphärenmodell, ja.
Vielleicht kann ich als Favorites noch die Working Papers hervorheben. Also wirklich kollaborativ erstellte Arbeitsbeiträge zu bestimmten Themen. Da gibt also das erste Working Paper zum Beispiel war von der DHD AG Digitales Publizieren. Also auch so ein bisschen Selbstreflexion, wo geht's eigentlich hin, wie funktioniert digitales Publizieren und dann die unterschiedlichen Aspekte, die das betrifft, abgeklappert und kollaborativ geschrieben, mittlerweile in der zweiten Version online mit ein paar Jahren dazwischen. Glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, auch nicht nur zur Selbstvergewisserung, ist das eigentlich sinnvoll, was wir hier tun, sondern wirklich auch, um die ganze Community mit reinzuholen und eine Diskussion sowohl am Laufen zu halten, als auch wirklich zu starten, was bestimmte Themen angeht.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Artikel ist in der zweiten Version verfügbar. Was heißt das genau?
Die AG hat diese erste Version des Working Papers geschrieben. Das wurde breit diskutiert und auch öffentlich gereviewt. Wir können gerne gleich ja nochmal genauer über Review-Möglichkeiten sprechen. Und auf Grundlage der Diskussionen, die dann auf Grundlage dieser ersten Version stattgefunden haben, wurde eine zweite Version erstellt. Dazwischen lagen aber schon ein paar Jahre. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wann das erschienen ist, aber in der Zwischenzeit ist natürlich auch auf der Ebene des digitalen Publizierens viel passiert. Und diese zweite Version wurde dann gleichberechtigt neben der ersten veröffentlicht, soweit ich das weiß, und sind beide nach wie vor einsehbar. Das heißt, man kann auch wirklich schauen, Was hat sich in diesen Jahren verändert und wie hat sich die zweite Version auf Grundlage der Review-Rückmeldungen verändert? Das ist was Generelles in der ZFDG, was ich ganz toll finde, dass alles möglichst transparent gemacht wird. Also wenn ein Artikel ein Update erfährt auf Grundlage von Feedback oder Reviews oder neuen Entwicklungen, dann wird das als Version 2 zur Verfügung gestellt, auch mit persistentem Identifikator und halt einer Versionsnummer da dran. Was nicht bedeutet, dass die erste dann verschwiegen wird. Also man kann alles nach wie vor immer nachvollziehen und gucken, was hat sich da verändert.
Ist das ein unendlicher Prozess?
Theoretisch schon, praktisch wahrscheinlich. weiß ich nicht, gibt es schon von irgendwas eine Version 3 oder gar 4?
Nee, 3 oder 4 gibt es nicht, aber es ist natürlich so, also da muss natürlich die Bereitschaft, die Redaktion ist bereit dafür. Also wenn jetzt AutorInnen auf uns zukommen würden und sagen würden, wir würden gerne den Artikel von 2017 nochmal überarbeiten, weil sich in dem Bereich so viel getan hat, dann wären wir durchaus offen dafür, weil wir eben diese Möglichkeit haben, Beiträge zu versionieren und dann auch eben transparent darzustellen, was sich eigentlich geändert hat. Das ist aber jetzt noch nicht der Fall gewesen. Ich glaube auch, weil wenn sich so viel geändert hat, dass sich eine neue Version lohnt, kann man sich vielleicht auch überlegen, ob man einfach einen neuen Beitrag nochmal unter einer neuen Fragestellung verfasst.
Und nur nochmal zum Verständnis, die Diskussion der Inhalte ist öffentlich und von der gesamten Community oder allen UserInnen geprägt, aber die Überarbeitung erfolgt sozusagen autorisiert durch die AutorInnen.
Genau, also es ist so, dass in der Reihe der Working Papers, die Jan jetzt eben schon erwähnt hat, die wird eben in diesem Open Public Peer Review, wie wir es nennen, dann begutachtet. Und das bedeutet, dass wir quasi zur Verfügung stellen auf der Webseite, dass man sich bei einem Annotationstool einen Account machen kann. Jeder, der irgendwie interessiert ist und was zu diesem Paper zu sagen hat, kann sich da quasi anmelden. Und dann da mitkommentieren. Es kann auch diskutiert werden. Auf die Kommentare von anderen kann auch reagiert werden. Auch die AutorInnen oder auch die HerausgeberInnen können sich da quasi mit in die Diskussion einbringen und das auch mitgestalten.
Alle können, ich auch.
Du auch, ja. Also wenn du Interesse hast und was dazu zu sagen hast, du kannst auch nur auf einzelne Aspekte eingehen. Es muss auch nicht quasi das gesamte Paper quasi komplett überarbeitet oder kommentiert werden. Kann auch sehr punktuell geschehen. Und die Überarbeitung liegt dann aber wirklich bei den AutorInnen. Wobei wir, ich glaube, das war bei dem Working Paper der AG Theorie, dem Working Paper 2, das ein Glossar der wichtigsten Begriffe der Digital Humanities darstellt.
Das ist fantastisch. Das hat mir sehr geholfen, auch in der Vorbereitung.
Dankeschön.
Genau, und da war es so zum Beispiel, dass einer der Autoren hinterher gesagt hat, dass er zumindest die Gutachter aus der ersten Runde quasi auch gerne im Beitrag mit benennen und denen danken würde oder die als weitere Beteiligte benennen würde, weil die so einen substanziellen Beitrag quasi zu dieser Version 2 geleistet haben, dass er die mit erwähnen möchte.
Und wenn dieses Peer-Review-Verfahren öffentlich vollzogen wird, sind aber zum Beispiel Änderungsvorschläge oder Überarbeitungen für alle UserInnen sichtbar?
Also bei den Zeitschriftenbeiträgen, die jetzt nicht in dem Open Public Peer Review, was bei den Working Papers zustande kommt, gemacht wird, sondern das Open Peer Review zur Anwendung kommt, da ist es so, dass die Gutachterinnen wissen, wer den Artikel geschrieben hat. Mhm. Die Begutachtung findet aber nicht öffentlich statt, sondern die machen das quasi anhand von einem Formular, was sie ausfüllen und dann an die Redaktion zurückschicken. Und wir anonymisieren das dann auch und geben das quasi anonym an die AutorInnen zurück. Also die AutorInnen wissen auch nicht, wer sie konkret begutachtet hat. Nachvollziehbar wird die Begutachtung erstens dadurch, dass wir von den GutachterInnen immer ein Gesamturteil abfragen. Also die haben verschiedene Kategorien, nach denen sie den Beitrag begutachten. Und am Ende wird aber nochmal gefragt, insgesamt, was würden Sie sagen, wie finden Sie den Beitrag? Und dann kann man dann eben auswählen zwischen definitiv annehmen, Beitrag von sehr hoher Qualität bis hin zu definitiv ablehnen, Beitrag hat keine Qualität. Und dieses Gesamturteil machen wir dann mit so einem Farbcode. Also grün bedeutet super gut und gelb bedeutet, na, man könnte schon noch was ändern. Und grau bedeutet eben, der Beitrag wurde abgelehnt. Das machen wir an den Beiträgen online sichtbar.
Nachdem sie schon online sind, könnte dann auch noch grau markiert werden. Und ich würde das jetzt sehen, wenn ich auf die Webseite gehe.
Genau.
Ja. Okay, wow, das ist mal wirklich transparent.
Das ist sozusagen auch das Risiko, was die AutorInnen dann vielleicht eingehen. Ein publizierter Artikel, der dann noch gereviewt wird, wenn der grau gereviewt wird sozusagen, dann bleibt er trotzdem online als schlecht gereviewter Artikel. Ne? Also wir vergeben persistente Identifikatoren, das heißt, ein Link, der auf diesen Artikel führt, der funktioniert idealerweise auch in 20 Jahren noch. Und das wird nicht nachträglich wieder offline genommen, auch nicht, wenn es schlecht gereviewt wurde. Man kann dann, wenn es jetzt so mittel gereviewt wurde, eine neue Version erstellen als Autor, als Autorin. Aber diese erste Version mit der grauen oder gelben Review-Ampel, die bleibt einsehbar.
Okay, aber das Pflaster, was man sich dazu sozusagen holen könnte, wäre die nächste Version, dass man sagen könnte, ich habe das gesehen und hiermit überarbeitet.
Genau, bei grau glaube ich, also wenn jetzt wirklich beide Reviews sagen, geht gar nicht, mach das grau, dann bietet die ZFDG auch keine neue Überarbeitung an. Nichtsdestotrotz bleibt dieser Artikel recherchierbar unter allen Artikeln der ZFDG.
Na gut, no risk, no ZFDG. Genau.
Tatsächlich ist es auch so, dass die große Mehrheit aller AutorInnen sich für dieses Open Peer Review entscheiden.
Ja, und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass es auch so ist, dass wir nur sehr selten wirklich den Fall haben, dass Beiträge dann noch im Peer-Review-Verfahren abgelehnt werden. Also die Kritik ist immer sehr konstruktiv und meistens kann man schon noch was retten. Und das spricht ja auch für die Arbeit der Fachredaktion, dass quasi die Exposés schon so klar ausgewählt oder dann eben auch schon mit Überarbeitungshinweisen zurückgegeben werden, sodass das eigentlich wirklich die allergrößten Ausnahmefälle sind, dass da wirklich im Peer-Review was abgelehnt wird.
Wir sind jetzt schon so weit rausgeschwommen sozusagen. Ich habe eigentlich noch ganz viele andere Fragen, aber nur ganz kurz dazu. Habt ihr da auch Trolle, die irgendwie dann kommentieren, hihi, Jan ist doof oder irgendwas? Lädt das nicht dazu ein, dass sich sozusagen jeder und jede zu Wort meldet, um sich zu Wort zu melden?
Ich glaube gar nicht. Also habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Es war in meiner Erfahrung tatsächlich eher so, dass man die Leute so ein bisschen antreiben musste, wirklich dann auch zu reviewen oder zu kommentieren, auch wenn es nur zu einzelnen Punkten war. Vielleicht ist die Hürde schon groß genug, dass man sich halt einmal einen Account erstellen muss bei diesem Tool, das wir dafür nutzen, um wirklich dann Kommentare posten zu können. Hat kein Bot oder sowas gemacht, ne?
Nee, bislang nicht. Toi, toi, toi. Ja. Wir gucken aber natürlich auch drauf. Also wir kontrollieren das quasi, schauen, dass die Diskussionen auch sachlich verlaufen. Aber bislang gab es eigentlich noch keinen Bedarf, dass da irgendwie eingegriffen werden müsste. Weil man auch wirklich sagen muss, dass da sehr konstruktiv, sehr sachlich, sehr wohlwollend miteinander umgegangen wird.
So soll es sein.
Wie generell in den Digital Humanities.
Ist das so?
Absolut.
Schön. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ihr sitzt hier als Teil der ZFDG. Wer gehört dann noch dazu?
Die ZFDG wird vor allem eben von dieser Digital Humanities Community, insbesondere der im deutschsprachigen Raum, getragen. Daher kommen eben auch diese Begriffe Scholar-led und Community-driven. Also das heißt eigentlich wissenschaftsgeleitetes Publizieren. Die Zeitschrift ist eben nicht Teil von irgendwie einem größeren Verlag oder so, wird ohne Verlagsbeteiligung von der Community herausgegeben. Das hat natürlich trotzdem eine gewisse Struktur und auch verschiedene Gremien oder Organe. Da ist zum einen die Fachredaktion, in der Jan eben auch mitsitzt. Das ist quasi das Gremium, was so das inhaltliche Entscheidungsgremium ist. Also die Fachredaktion ist dafür zuständig, die Einreichungen zu begutachten, die Beiträge, die bei uns eingereicht werden, grundsätzlich zur Annahme oder Ablehnung quasi zu diskutieren. Und auch so die größeren Entwicklungen der Zeitschrift mitzubestimmen und mitzuberaten.
Wenn du sagst, Annahme oder Ablehnung diskutieren, was gibt's da für Kriterien dazu, welche Beiträge angenommen werden oder eben auch nicht?
Also erstmal sind es natürlich thematische Kriterien. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass quasi der Kern eigentlich ist, dass geisteswissenschaftliche Fragestellungen mit digitalen Methoden erforscht werden. Und dann darum herum gruppieren sich eben noch so diese Randbereiche der digitalen Phänomene, die erforscht werden. Es werden auch teilweise sozialwissenschaftliche oder eher in sozialwissenschaftliche reichende Fragestellen diskutiert. Genau, also das sind eigentlich die inhaltlichen Kriterien, nach denen sich die Fachredaktion richtig richtet. Passt der Beitrag in der Form, wie er hier vorgestellt wird, in die Zeitschrift und in das Profil der Zeitschrift.
Vielleicht kann ich da noch hinzufügen, wie ich das halt als Mitglied der Fachredaktion immer so mache. Also wir bekommen Exposés, die sind ungefähr 2 Seiten lang. Und da wird der Artikel vorgestellt und es gibt eine Bibliografie, es gibt eine erste Gliederung, wie der Artikel dann strukturiert sein soll. Und meine Frage ist eigentlich immer, bekomme ich eine klare Vorstellung davon, wie dieser Artikel hinterher aussehen wird, was der für einen Mehrwert zur Diskussion beiträgt. Und wenn ich diesen Eindruck nicht bekomme oder mir wirklich was fehlt, wenn zum Beispiel nicht klar wird, mit welcher Methode wird denn hier gearbeitet oder auf Grundlage welcher Erkenntnisse, die Bibliografie ist da zum Beispiel auch wichtig, ist das up-to-date, bringt das wirklich die wissenschaftliche Diskussion voran? Wenn daran Zweifel bestehen, dann votieren wir als Fachredaktion gerne auch mal dafür, ja, ist ein spannendes Thema, aber bitte nochmal neu einreichen unter Berücksichtigung folgender Punkte. Also das sammeln wir dann im E-Mail-Rundlaufverfahren und jeder hat eine Stimme und Caroline ist diejenige, die das immer alles eintreiben muss.
Und dann gibt es aber eine zweite Chance zur Einreichung.
Genau, nicht immer. Also es kommt auch vor, dass wir sagen, das passt nicht zur ZFDG oder da sind wirklich, fehlt uns so fundamental etwas, dass wir das nicht bei uns sehen und dann kommt es halt auch zur Ablehnung.
Welche Veröffentlichungsfrequenz habt ihr?
Also es ist nicht so, dass wir irgendwie feste Hefte hätten, sondern die ganzen Artikel, die in der Zeitschrift selber erscheinen, die werden in einem Jahresheft zusammengefasst und es erscheinen so 12 bis 15 Beiträge pro Jahresheft. Genau. Also so einmal monatlich ein Artikel und dann zusätzlich gibt es aber auch noch 2 Reihen, die bei der ZFDG erscheinen. Einmal Sonderbände und eben die schon angesprochenen Working Papers.
Jan, jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass du ein Mitglied der Fachredaktion bist. Das ist nochmal was anderes als die Tagesredaktion, richtig? Caroline, ich habe dich eben unterbrochen. Du warst dabei zu erzählen, wer alles Teil der ZFDG ist.
Genau, also die Fachredaktion als die eine redaktionelle Säule, die quasi die übergeordnete inhaltliche Entscheidungssäule ist und der gegenüber, oder gar nicht gegenüber, weil das ist nicht irgendwie antagonistisch oder so gedacht, ist eben die Tagesredaktion und diese Tagesredaktion sitzt eben an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Da gibt es Stellen dafür, zu der gehöre ich als Redaktionsleitung, ein technischer Redakteur, jemand, der sich um die bibliothekarischen Redaktionsangelegenheiten kümmert und die Textredaktion. Wir sitzen eben an der Herzog-August-Bibliothek und arbeiten von hier aus. Und das ist so die umsetzende Redaktion. Also wir kümmern uns um die Webseite, wir kommunizieren mit den AutorInnen, wir kommunizieren mit den HerausgeberInnen, wir leiten die eingereichten Beiträge an die Fachredaktion weiter und wir organisieren eben auch die Peer-Review-Prozesse und den Publikationsworkflow.
Und weil du gerade die HerausgeberInnen erwähnt, aber noch nicht benannt hast, liefere ich das vielleicht noch mal einmal nach. Das ist einmal der DHD-Verband, also Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, zusammen mit dem Forschungsverbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel, wo halt die HAB Teil von ist. Und die beiden Instanzen zusammen sind die HerausgeberInnen und dadurch setzt sich dann auch teilweise die Fachredaktion zusammen.
10 Jahre sind ja eine lange Zeit, auch wenn man so Entwicklungen, was die Technologie und so weiter anbelangt, betrachtet. Welche Veränderungen in der Digital Humanities Landschaft habt ihr denn seit dem Start der ZFDG beobachtet?
Also ich bin ja eigentlich erst mit dem Einstieg in die Redaktionsarbeit 2022 so richtig in diesen Kosmos eingestiegen. Aber man kann es vielleicht auch ganz gut sehen an der Entwicklung der Beiträge in der ZFDG, wenn man sich das mal anguckt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da am Anfang relativ viel so selbstreflexiv eigentlich publiziert wurde. Also immer die Frage war, was ist das eigentlich, die Age? Jan hatte vorhin schon den Beitrag von Patrick Saale. Gibt's das eigentlich oder ist das vielleicht irgendwie nur eine Hilfswissenschaft oder sind das eigentlich nur Methoden, die man jetzt die sich die Geisteswissenschaften quasi allgemein einverleiben? Und das hat sich schon gewandelt, dass die Disziplin als solches ein gewisses Selbstbewusstsein und Standing quasi entwickelt hat, sodass immer noch sehr viel reflektiert wird auch in den Beiträgen, aber es sich auch einfach Methoden und Vorgehensweisen etabliert haben und Perspektiven, die man einfach jetzt genau ausführen kann.
Eine größere Selbstverständlichkeit könnte man dazu sagen und damit einhergehend eine Professionalisierung. Also es wird nicht mehr so ganz frei experimentiert, würde ich sagen. Oder wenn, dann findet das in einem hochreglementierten methodischen Rahmen statt. Und ja, damit einhergehen wirklich auch so eine Institutionalisierung, Professoralisierung. DH ist mittlerweile an vielen Standorten im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus ja zu einer Disziplin geworden. Man kann es studieren, es gibt Professuren in diesem Bereich und deswegen macht man das alles mit einer größeren Selbstverständlichkeit, glaube ich, wirklich als ganz am Anfang, wo man vielleicht eher tastend vorgegangen ist oder ja, wir versuchen jetzt mal diese Methode auf unser Korpus anzuwenden und gucken, was dabei rauskommt. Und das hat sich, glaube ich, schon sehr stark geändert.
Aber empfindest du das nur als positive Entwicklung oder vermisst du auch dieses freie Experimentieren ein bisschen? Weil es klang eigentlich auch ganz spannend, wie du das jetzt so erzählt hast.
Das hat Spaß gemacht, schon. Mhm. Aber wir machen ja auch eine Wissenschaft und ich glaube, das ist einfach der übliche Reifungsprozess irgendwie. Wenn man Dinge anwendet, die andere schon angewendet haben, dann sollte man das nicht ignorieren, sondern einfach auf Erkenntnisse aufbauen, die mittlerweile bestehen. Mhm. Das bedeutet nicht, dass es weniger Spaß macht, irgendeine dieser Methoden anzuwenden.
Und es hört ja auch nicht auf. Also es kommen ja immer neue Dinge hinzu, es kommen auch neue Einflüsse quasi aus anderen Disziplinen dazu. Im letzten Jahr ist ein Beitrag erschienen, der hat eine Methode aus der Bioinformatik auf die digitale Sammlungsforschung angewandt.
Was?
So, ja. Also das
Hä?
Ist irgendwie,
wie geht das denn?
Die Leute suchen sich ihre Methoden und Felder und gucken irgendwie ganz viel links und rechts und überlegen sich, was sie gewinnbringend irgendwie einsetzen könnten. Und was auch noch damit einhergeht, was Jan jetzt eben Professionalisierung genannt hat, ist, dass diese Frage, seid ihr eher Digital oder eher Humanities, die kann man Leuten fast gar nicht mehr stellen, die jetzt quasi aus einem Digital Humanities Studiengang kommen, weil die haben das quasi genuin studiert. Die kommen nicht mehr aus irgendeiner traditionellen geisteswissenschaftlichen Disziplin und mussten sich digitale Methoden aneignen oder andersrum kommen vielleicht aus der Informatik und widmen sich jetzt mal den geisteswissenschaftlichen Fragestellungen, sondern die haben quasi diese Verbindung schon studiert.
Caroline, du hast es ja schon erwähnt am Anfang und du hast es auch schon erklärt. Die ZFDG ist ausschließlich digital und erscheint im Diamond Open Access. Warum habt ihr euch für dieses Publikationsformat entschieden?
Also dahinter steht, glaube ich, bei allen Beteiligten die Überzeugung, dass Wissen und Wissenschaft eigentlich allen zugänglich gemacht werden muss und auch die Möglichkeit, seine Ergebnisse zu publizieren, allen ermöglicht werden muss, allen zugänglich gemacht werden muss. Damit einhergehend hängen auch noch so ein paar andere Sachen zusammen. Also es gibt so Prinzipien, die nennen sich Open Science Prinzipien, also offene Wissenschaft. Da geht es auch nicht nur darum, dass quasi das Wissen allen zugänglich gemacht wird, sondern auch darum, dass eben die Prozesse, wie dieses Wissen erlangt worden ist und vielleicht auch wie dieses Wissen publiziert worden ist, wirklich transparent dargestellt wird, damit es auch alle, die sich damit beschäftigen, nachvollziehen können und auch selber quasi nochmal verifizieren können, wie die Prozesse abgelaufen sind.
Dazu vielleicht noch hinzuzufügen, das Ganze hat auch eine große wissenschaftspolitische Dimension. Also man versucht mit Open Access Publikationen eigentlich wirklich ein Gegengewicht gegen die großen Verlagskonzerne zu setzen, die in der traditionellen Publikation sich sehr stark bereichern, weil sie halt die Publikationen, die ja aus der Wissenschaft kommen, eigentlich zurückverkaufen an die Wissenschaft. Daran hat leider auch Open Access nicht wirklich was verändert, weil es jetzt horrende Open Access Gebühren bei eben diesen Verlagen gibt, weswegen uns das Diamond vor dem Diamond Open Access so wichtig ist, ne? Dass halt sowohl für LeserInnen als auch für AutorInnen keine Kosten zustande kommen. Und dadurch, dass die ZFDG herausgegeben wird an einer Bibliothek, steckt dahinter halt auch kein gewinnorientiertes Unternehmen, das daran verdienen möchte, sondern klar, die Stellen müssen finanziert und bezahlt werden, die leisten aber dann halt auch die Arbeit der Redaktion und damit kann das herausgegeben werden. Es fließen da keine Mittel, um irgendwelche Freigaben zu finanzieren oder irgendwelche Ausfalldinge rückzufinanzieren, damit ich als Verlag trotzdem meine Gewinnchargen einfahren kann.
Mythen und Gerüchte.
Ich habe schon oft gehört, dass die Digital Humanities nur für tech-affine ForscherInnen wirklich zugänglich sind. Was sagt ihr dazu und was tut die ZFDG, um vielleicht auch eine breitere Zielgruppe anzusprechen?
Also generell ist es vermutlich nicht schädlich, wenn man so eine gewisse Technikaffinität mitbringt, wenn man Beiträge aus den Digital Humanities liest oder rezipiert. Ich glaube aber, dass dieses Vorurteil eher so eine technokratische Denkweise eigentlich widerspiegelt, die häufig von Leuten kommt, die sich noch nicht mit den Digital Humanities intensiver auseinandergesetzt haben. Ich glaube, fast in jedem Beitrag merkt man ein hohes Level an Selbstreflexion und auch Bereitschaft zur Selbstkritik. Das fängt an bei den Fragen, ja, was ist eigentlich Digital Humanities, über die wir eben schon viel gesprochen haben, aber geht auch wirklich einfach dahin, dass die zum Einsatz kommenden Methoden immer kritisch reflektiert werden. Und ich würde auch sagen, in einem viel höheren Maße, als das in traditionellen geisteswissenschaftlichen Beiträgen der Fall ist. Also man ist stärker selbstreflektiv und selbstkritisch, meinem Empfinden nach. Und die ZFDG im Besonderen und im Vergleich jetzt mit anderen Journals aus dem DH-Bereich, würde ich auch sagen, ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Digital Humanities. Man kann so ein bisschen unterscheiden zwischen Digital Humanities auf der einen Seite und Computational Humanities auf der anderen. Das ist so eine Art, ja, Weiterentwicklung, wo es technischer wird, ne? Also wo wirklich noch stärker in die technische Tiefe gegangen wird, wo Algorithmen noch stärker diskutiert werden. Es gibt auch Journals für Computational Humanities in einzelnen Fachbereichen auch schon. Also zum Beispiel das Journal for Computational Literary Studies hat einen sehr viel engeren fachlichen Zugriff und einfach auch dieses Computational schon mit im Namen. Das hat, glaube ich, einen höheren Grad an Technisierung oder technischem Impetus, als das die ZFDG hat. Insofern, glaube ich, trifft dieser Vorwurf die ZFDG eigentlich eher nicht.
Ach so. Aha.
Für Forschende, die noch wenig mit digitalen Methoden arbeiten, wie kann die ZFDG sie unterstützen und in die digitale Geisteswissenschafts-Community integrieren? Und welche ersten Schritte würdet ihr zum Beispiel vielleicht mir empfehlen, um sich in die digitalen Geisteswissenschaften einzuarbeiten?
Also ein guter Einstieg ist ja zum Beispiel, sich die eigene Disziplin anzugucken, ob man jetzt Historikerin oder Sprachwissenschaftlerin oder Literaturwissenschaftlerin oder Kunsthistorikerin oder was auch immer ist, und da zu schauen, welche digitalen Methoden finden da eigentlich Anwendung. Was ist denn Digital History oder Computational Literary Studies oder digitale Kunstgeschichte? Und dafür hat die ZFDG zum Beispiel auch die Möglichkeit, über die Verschlagwortung der Beiträge, wo quasi immer auch die Disziplin mit dabei ist, die Beiträge zu filtern und sich da ganz gezielt quasi auch für klassische GeisteswissenschaftlerInnen eben rauszusuchen, was aus der eigenen Disziplin da schon mit diesen digitalen Methoden bearbeitet wurde. Was auch ganz konkrete Ansatzpunkte sind, sind diese schon benannten Projektvorstellungen in der ZFDG. Also da geht es auch ganz oft viel stärker darum, wie wurde hier eigentlich interdisziplinär zusammengearbeitet? Wie wurden Methoden, Vorgehensweisen ganz konkret für eine praktische Fragestellung angewandt? Das finde ich immer einen guten und irgendwie hands-on eine gute Möglichkeit, da auch wirklich ganz konkret einzusteigen.
Und darüber hinausgehend, was ich ganz toll finde, gerade im Bereich der DH, der ist halt zutiefst interdisziplinär. Und das spiegelt sich auch in den Beiträgen der ZFDG wieder. Also es gibt da Beiträge, die dezidiert methodologisch sind oder auch theoretisch ausgerichtet. Das heißt, auch wenn man sich genuin vielleicht nicht für eine dieser geisteswissenschaftlichen Disziplinen interessiert, sondern eher für einen methodischen Diskurs oder für diesen metadisziplinären oder theoretisierenden, dann findet man dort auch reichlich Beiträge, um so reinzukommen. Du hattest eben gefragt, wie kommt man denn in die Digital Humanities? Das hängt auch immer dann damit zusammen, wie kommt man in diese Community? Also vieles ist wirklich einfach, man redet miteinander und man arbeitet miteinander. Es ist ein hoch kollaborativer Rahmen eigentlich. Das spiegelt sich darin wieder, dass auch ganz viele Beiträge von mehreren AutorInnen verfasst werden oder wirklich kollaborativ, Working Papers haben wir angesprochen. Und da kommt man, würde ich sagen, sehr leicht eigentlich rein. Wir sind alle begeistert, miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten.
Wäre da ein Einstieg über die Diskussion der Beiträge zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht, also ich bin ja jetzt privilegiert, ich habe euch beide hier sitzen, das haben die ZuhörerInnen ja leider nicht. Kann man einfach auf die Webseite gehen und wenn man Lust hat, sich da einbringen?
Das kann man auf jeden Fall. Man könnte sich zum Beispiel ja auch an so einer Phase des Open Public Peer Reviews beteiligen. Ich würde immer eigentlich empfehlen, wenn man in die Digital Humanities reinkommen möchte, erstmal die DHD-Mailingliste abonnieren, weil darüber kriegt man eigentlich alle Informationen, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum. Da bewerben wir dann auch, hey, wir können, es ist wieder eine Phase des öffentlichen Reviews angesagt, beteiligt euch doch mal. Und gleichzeitig kann man natürlich auch jederzeit sich mit Leuten zusammentun, die man vielleicht auf einer Konferenz kennengelernt hat, und ein Exposé einreichen. Ne? Mhm. Kollaborative Autorschaft ermöglicht halt auch, dass man mal an etwas mitarbeitet, ohne gleich irgendwie den genialen Artikel als einzelner Autor, und jetzt sage ich das bewusst nur männlich, einzureichen und verantworten zu müssen.
Jetzt habe ich in meiner Anmoderation vorhin so vollmundig versprochen, dass wir auch einen Blick in die nächsten 10 Jahre der ZFDG werfen. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Was sind denn eure Visionen für die nächsten 10 Jahre der ZFDG?
Also wir haben schon in diesem Jahr gesehen, inhaltlich gab es dieses Jahr wahnsinnig viele Einreichungen, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz, was man so nennt, oder auch Machine Learning auseinandersetzen. Und ich glaube, das wird uns einfach inhaltlich noch eine ganze Weile begleiten, weil es jetzt eben so neu ist, dass irgendwie alle damit anfangen zu arbeiten. Genau, und sich da reinarbeiten und da auch ganz viele Ergebnisse entstehen, die dann bei uns publiziert werden können. Und das wird uns wahrscheinlich auch nicht nur inhaltlich quasi begleiten, sondern auch, was die redaktionelle Arbeit der ZFDG angeht. Also wir könnten darüber nachdenken, KI-betriebene Visualisierungsmöglichkeiten mit auf der Webseite einzubinden, sodass man quasi darüber nochmal einen anderen Einstieg in die Artikel hat. Oder auch, dass automatisch Beiträge in andere Sprachen übersetzt werden können und so weiter und so fort.
Caroline hat eben erwähnt, dass alle Artikel ja in TEI-XML formatiert werden. Und dadurch, das ist ein de facto Standard im digitalen Publizieren, auch in der Edition. Und dadurch bietet die ZFDG eigentlich selbst den idealen Grundstein als Forschungsgegenstand. Also wir können mit den neuen digitalen Analysemethoden auch die Beiträge der ZFDG einzeln ausgewählt, in Teilen oder wirklich auch in ihrer Gesamtheit zukünftig sehr viel leichter analysieren. Und ich denke, das wird KI befeuert nochmal sehr viel stärker zunehmen.
So viel zum Blick in die Kristallkugel. Wie feiert ihr denn euren Geburtstag? Gibt's eine Party?
Also erstmal treffen wir uns, glaube ich, alle auf der großen Jahreskonferenz DHD 2025 in Bielefeld. Die ZFDG hatte auch einen Stand, wird sich dort als Geburtstagskind präsentieren. Also da können alle, die vorbeikommen, schon ganz gespannt drauf sein. Ja, und dann planen wir auch noch im Herbst, voraussichtlich 2025, eine Veranstaltung, und zwar einen Science Slam mit Party.
Und sind dazu alle eingeladen?
Dazu sind alle eingeladen, genau. Also kommt vorbei, wir freuen uns. Und auch sonst sind alle eingeladen, uns irgendwie Feedback über unsere Kanäle. Wir sind auch auf Mastodon aktiv. Also wer uns irgendwie erreichen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
Super, ich freue mich. Vielen Dank, ihr beiden, für diese interessanten Einblicke.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, vielen Dank, Marie.
Das war also unser Gespräch zum 10-jährigen Jubiläum der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Nochmal ein großes Dankeschön an Caroline Jansky und Jan Horstmann. Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, jetzt neugierig geworden sind und mehr über die ZFDG und ihre Inhalte erfahren möchten, besuchen Sie doch die Webseite und stöbern Sie einfach mal drauf los. Infos zu den geplanten Jubiläumsveranstaltungen finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Mastodon und Facebook, auf der Webseite der ZFDG, auf der Webseite der HAB und in unserem Newsletter. Alle wichtigen Links dazu gibt's in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion: Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion: Marie Adler. Sounddesign: Klingebiel Creative.